NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die Kanzlerin sammelt im Baltikum Unterstützung für den EU-Gipfel in Bratislava. Die Bundesregierung will den Zivilschutz neu regeln. Dabei geht es um Vorsorge bei Katastrophen aller Art. Doch die politische Diskussion dreht sich hauptsächlich um Bedrohungslagen durch Terror oder Krieg. Wir berichten gleich und kommentieren auch. Und die Türkei macht nun ernst im Kampf gegen den IS in Syrien. Türkische Einheiten bekämpfen zusammen mit syrischen Rebellen die Islamisten im Grenzort Jarablus. Doch zunächst nach Italien. Es war mitten in der Nacht dort. Die Menschen in den umbrischen Orten Amatrice und Accumoli schliefen noch und erbebte gegen 3:30 ohne Vorwarnung die Erde. Häuser stürzten ein. Amatrice wurde dem Erdboden gleichgemacht. Mindestens 73 Menschen wurden getötet. Erinnerungen an das große Beben von L'Aquila werden wach. Dort starben vor 7 Jahren mehr als 300 Menschen. Die Erschütterungen von heute Nacht waren auch in Rom zu spüren. Von dort Tassilo Forchheimer.
Die Erde kommt nicht zur Ruhe. Auch Stunden nach dem schweren Beben wird das Katastrophengebiet immer noch von Nachbeben erschüttert. Seit dem frühen Morgen hat die italienische Erdbebenwarte in der Region etwa 200 weitere Beben unterschiedlicher Intensität verzeichnet. Teilweise waren diese noch in mehr als 100 Kilometern Entfernung spürbar. Währenddessen laufen die Rettungsarbeiten auf Hochtouren. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Mit jeder Stunde verringern sich die Überlebenschancen der Verschütteten. In den am schlimmsten betroffenen Orten ist nach Einschätzung der Sprecherin des Zivilschutzes kein Haus mehr bewohnbar. Sicherlich werden in Accumoli, Amatrice und Arquata alle unter freiem Himmel sein. Dort wird keiner zurück nach Hause können. In Anbetracht der Situation in den Orten können wir das nicht erlauben. Selbst Gebäude, die noch stehen, müssen als einsturzgefährdet gelten. Ganze Straßenzüge sind mit Schutt, Dachziegeln und Möbelstücken gefüllt, sodass die Retter an manchen Stellen noch immer nur schwer durchkommen. Betroffene wie der Bürgermeister von Accumoli, Stefano Petrucci, äußerten die Befürchtung, schon bald in Vergessenheit zu geraten. In den nächsten Tagen werden wir die Schäden zählen und auf einen Wiederaufbau hoffen. Nach der Tragödie von L'Aquila, die noch frisch ist und wo noch immer vieles nicht aufgebaut wurde, hoffe ich nur, dass ein kleines Dorf wie das unsere nicht vergessen wird. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi erklärte die Rettung von möglichen Überlebenden zur wichtigsten Aufgabe für die kommenden Tage. Keine Familie, keine Gemeinde, kein Weiler werde allein gelassen. Nach offiziellen Angaben des italienischen Zivilschutzes ist die Zahl der Todesopfer zwischenzeitlich auf mindestens 73 gestiegen. Am stärksten betroffen sind die Regionen Latium und die Marken. Unter den Opfern sollen auch viele Minderjährige sein. Nach ersten Schätzungen sind mehrere tausend Menschen ohne Unterkunft, darunter auch viele Urlauber. In der Nacht können die Temperaturen im Katastrophengebiet auf bis zu 10 Grad sinken. Die Menschen, die alles verloren haben, sind auf Unterstützung durch Helfer angewiesen, sofern sie die Region nicht aus eigener Kraft verlassen können, um andernorts bei Freunden oder Bekannten unterzukommen.
Damit ist es 18.36 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mitte September, da treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Bratislava zu einem Gipfeltreffen. Das tun sie zwar öfter, aber dieses Mal ist alles anders, denn bei diesem Treffen will Großbritannien fehlen. Die Briten wollen ja bekanntlich die Union verlassen und das erfordert besondere Vorbereitung. Und deshalb reist die Kanzlerin in diesen Tagen durch europäische Hauptstädte, um die Kolleginnen und Kollegen Vorabsprachen zu treffen. Heute ist Merkel in der estnischen Hauptstadt Tallinn eingetroffen. Doch ihre erste Sorge dort galt den Menschen im Erdbebengebiet in Italien.
Estlands Regierungschef Röivers und Merkel sprachen den Italienern ihr Mitgefühl aus.
Die Bilder sind schrecklich, die wir sehen, und wir werden auch bereit sein, alles, was wir können, wenn es notwendig ist, Italien als Hilfeleistung zur Verfügung zu stellen. Und unsere Gedanken sind heute bei den Menschen in der Region in Italien.
Erst dann ging es um den Besuch der Kanzlerin in Estland, dessen Bürger sich wie Letten und Litauer auch mit Blick auf Russland um die Sicherheit sorgen. Auch Merkel verwies auf den Schutz der NATO und auf deren deutlich verstärkte Präsenz in der Region.
Deutschland wird Rahmennation sein in Litauen. Andere werden dies in Estland tun. Und ich glaube, damit zeigen wir, dass wir füreinander im Verbund der NATO einstehen.
Wir schützen Estland. Das war eine ihrer Botschaften. Die andere: Wir lernen von Estland, vom Hightech-Staat mit seinem hohen digitalen Standard.
Hier ist Estland Vorbild Und natürlich ist es manchmal in einem größeren Land, in einem föderalen Land, in einem Land, das einen langen Entwicklungsprozess schon ohne das digitale Zeitalter hinter sich hat, nicht ganz so einfach, die Dinge zu verändern. Aber in Estland sieht man, wie diese Veränderung hier umgesetzt wird zum Wohle der Menschen. Und deshalb werde ich auch auf diesem Besuch gerne noch ein bisschen mehr über das lernen, wie die Dinge implementiert werden.
Noch am Abend hat die Kanzlerin eine NATO-Cyberwar-Zentrale zur digitalen Verteidigung besucht. Morgen Vormittag geht es bis zu ihrem Weiterflug nach Prag noch einmal um die digitale Agenda Estlands, also um alles, was in diesem Land schon online funktioniert, von Bankgeschäften über Steuererklärungen bis zu Wahlen und um die digitale Zukunft. Nebenbei geht es aber auch um ein ganz gegenwärtiges europäisches Problem, um die Vorbereitung auf die Zeit nach dem Brexit, dem Ausscheiden Großbritanniens. Für Angela Merkel ist da auch die Meinung eines sehr kleinen EU-Mitgliedstaates wie Estland von ganz großer Bedeutung.
Wir müssen von Anfang an sehr gemeinsam und sehr ruhig und besonnen auch sozusagen die Arbeit der zukünftigen Europäischen Union der 27 aufbauen. Und wenn man das am Anfang falsch macht und da schon nicht hinhört, sondern sofort, sagen wir mal, in Aktionismus verfällt, dann glaube ich, kann man sehr viele Fehler machen.
Die Kanzlerin in Estland, Carsten Schmiester, berichtete. Ein Erdbeben ist eine Herausforderung an die Rettungskräfte, an die Überlebenden sowieso und an das Funktionieren staatlicher Strukturen. Wasserversorgung, Strom und Handynetze müssen möglichst schnell wiederhergestellt werden. Überlebende brauchen Lebensmittel und Medizin. Und das alles klappt in Italien, wie man hört, sehr gut, weil die Rettungskräfte dort auch viel Erfahrung mit dem Ernstfall haben. Der Bevölkerungsschutz im Katastrophenfall ist auch in der innenpolitischen Diskussion in Deutschland heute ein Thema. Allerdings hat sich der Tenor von Naturereignissen auf mögliche Terrorakte oder gar militärische Konflikte verlagert. Das Kabinett hat den Plan zur Modernisierung des Zivilschutzes beschlossen. Katrin Brandt mit Einzelheiten.
Dem Minister war heute zunächst wichtig, was nicht drinsteht in seinem Zivilschutzkonzept. Die Aufforderung zu Hamsterkäufen etwa, betonte Thomas de Maizière. Er sprach stattdessen von kluger Vorbereitung auf mögliche Krisen, wie sie seit vielen Jahren schon angeregt wird. Und er hatte ein einfaches Beispiel.
Wenn Sie eine Reise in ferne Länder unternehmen, dann wird Ihnen auch angeraten, eine kleine Reiseapotheke mitzunehmen, weil Sie nicht genau wissen, ob Sie einen Arzt verfügbar haben. Und nichts weiter als so etwas ist ein solcher Rat.
Beinahe empört wies der Innenminister auch die Kritik zurück. In seinem Konzept werde die Wiedereinführung der Wehrpflicht durchgespielt. In einer kleinen Passage geht es darum, dass die Post in Krisenzeiten verlässlich Briefe zustellen muss, zum Beispiel auch Einberufungsbescheide. Aber
das Thema Wehrpflicht steht überhaupt nicht zur Debatte.
Abwegig nannte er die Vorstellung. Die neue Konzeption zivile Verteidigung soll stattdessen einen Rahmen dafür liefern, wie die Bevölkerung vor drohenden Gefahren geschützt und im Verteidigungsfall versorgt werden kann. Wobei unter Verteidigungsfall heute nicht mehr Militärangriffe von außen verstanden werden, eher drohen Gefahren durch sogenannte hybride Konflikte, in denen zum Beispiel Terroristen mit unterschiedlichen Mitteln versuchen, die deutsche Gesellschaft zu treffen.
Die wachsende Verwundbarkeit unserer modernen Infrastruktur und die Abhängigkeit moderner Gesellschaft von oft überregional zur Verfügung gestellten Ressourcen, also Strom, Wasser, IT-Versorgung, Ernährung, zeigt, dass es vielfältige Angriffspunkte solcher moderner Gesellschaften gibt und erfordert eine vielfältige Vorbereitung.
Und das sind keine theoretischen Überlegungen, sagte Christoph Unger, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.
Ein aktuelles Beispiel bietet der Ukraine-Konflikt, in dem Teile des Stromnetzes der Ukraine über den Cyberraum ausgeschaltet wurden. Wir hatten vor einigen Wochen in Nordrhein-Westfalen Spam-Angriffe auf Krankenhäuser, die dazu führten, dass der Krankenhausbetrieb eingestellt werden musste. Und wir haben ja auch den bekannten Angriff auf den Deutschen Bundestag.
Strom, Wasser, Energie und Nahrung für den großen Krisenfall bereitzuhalten, das ist die Aufgabe des Staates. Bis seine Hilfsmaschinerie anläuft, sollten die Bürger allerdings in der Lage sein, sich selbst zu schützen. Das aber können immer weniger, warnt Katastrophenschützer Unger.
Das geht nicht nur um Vorrat, das geht auch um Erste Hilfe, das geht um die Fähigkeit, mit einem Brand selbst umgehen zu können. An der Stelle müssen wir die Bevölkerung einbeziehen und sie befähigen, bei Gefahrenlagen besser diese zu bewältigen.
Kritik gab es heute vom Koalitionspartner SPD. Thomas Oppermann, der Chef der Bundestagsfraktion, hält das Timing für völlig verfehlt. Das neue Zivilschutzkonzept so kurz nach den Gewalttaten in Bayern vorzustellen, sei nicht gut, dadurch wachse Verunsicherung. Das Konzept geht nun an die Bundesministerien und wird von dort aus umgesetzt.
Das Bundeskabinett will also den Zivilschutz modernisieren und dabei wird auch die Bundeswehr in die Planungen einbezogen. Und die mögliche Wiederbelebung der Wehrpflicht hat dabei besonders Staub aufgewirbelt. Julia Barth meint nun in ihrem Kommentar, es sei albern, Bundesinnenminister de Maizière zu unterstellen, er wolle durch die Hintertür wieder die allgemeine Wehrpflicht einführen.
Als die ersten Airbags in Autos eingebaut wurden, sind Sie da in Panik verfallen? Haben Sie sich fortan hinters Steuer gesetzt und zwangsläufig damit gerechnet, einen Unfall zu bauen? Sicher nicht. Denn ein Airbag soll uns schützen für den Fall, dass es doch mal zum Crash kommt. Seine Existenz allein macht den Unfall aber nicht wahrscheinlicher. Ähnlich verhält es sich mit dem Konzept zur zivilen Verteidigung. Es ist schlicht unfair, der Bundesregierung Panikmache vorzuwerfen, weil sie ein Konzept überarbeitet, das aus einer Zeit stammt, in der es zwar schon Airbags, aber noch keine Cyberangriffe gab. Vorwerfen kann man ihr lediglich, dass sie die nachrichtenarme Zeit dafür nutzt, Schlagzeilen zu machen. Doch das hätten sich, Hand aufs Herz, mit Sicherheit auch die jetzigen Kritiker zunutze gemacht, wären sie in Regierungsverantwortung. Ebenso albern ist es, dem Innenminister zu unterstellen, er wolle durch die Hintertür die Wehrpflicht wieder aufleben lassen. Denn das gibt das Konzept überhaupt nicht her. Abgesehen davon, dass man im Verteidigungsfall nicht mal eben die Wehrpflicht wieder aktivieren und militärisch unbeleckte Teenager Blitz ausbilden könnte, spricht das Konzept mitnichten davon, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Es will nur dafür sorgen, dass die Einberufungsbescheide auch ankämen, falls die Bundesrepublik sich wieder dazu entscheiden sollte, die Wehrpflicht aufleben zu lassen. Und diese Möglichkeit haben sich die handelnden Personen 2011 ja bewusst offen gehalten, indem sie den Wehrdienst eben nur ausgesetzt und nicht abgeschafft haben. Für mich ist es eher beruhigend, dass der Staat sich Gedanken macht und rüstet für den Fall, was wäre wenn. Und ja, auch der Bevölkerung erklärt, wie sie sich dann erstmal selber helfen könnte. Wenn zum Beispiel ein Cyberangriff die heute in weiten Teilen computergestützte Wasser- oder Energieversorgung lahmlegt. Das heißt nicht, dass das morgen passiert. Dass dieses Szenario heute aber zu den realistischeren Eventualitäten gehört, hat uns Hollywood ja schon in etlichen Varianten vorgeführt. Auf die Idee, sich darauf auch im echten Leben einzustellen, hätte man durchaus schon früher kommen können. Natürlich wird jetzt nicht bei Null angefangen. Bei einem Hochwasser springt die Hilfsmaschinerie geordnet und zuverlässig an. Krankenhäuser und Staat halten Medikamente und Impfstoffe für den atomaren Notfall vor. Betreiber kritischer Infrastrukturen, sei es nun Strom, Wasser oder Verkehr, sind bereits jetzt dazu verpflichtet, ihre Netzwerke abzusichern und für eventuelle Hackerangriffe vorzusorgen. Weite Teile des Konzepts sind deshalb auch nicht neu. Dass man aber einmal gebündelt klärt, was in welchem möglichen Szenario zu tun ist und eventuelle Lücken schließt, ist absolut notwendig. Problematisch ist eher, dass das Konzept viele Fragen aufwirft und Prüfaufträge erteilt, in den Antworten aber sehr vage bleibt und damit längst noch kein konkreter Notfallplan ist. Eher so, als hätte man mal laut nachgedacht. Noch ist der modernisierte Airbag zur zivilen Verteidigung nicht einsatzbereit. Dass sich das möglichst schnell ändert, dafür sollten jetzt alle politischen Akteure sorgen. Das ist allemal sinnvoller, als sich in aufgeregten Debatten über Hamsterkäufe und Wehrpflicht zu verlieren.
Der Kommentar von Julia Barth im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.46 Uhr. Am 24. August 1516, da besiegte das osmanische Heer im Norden des heutigen Syriens die Armee der Mamelucken, die damals große Teile der arabischen Welt beherrschten. Das war also heute genau vor 500 Jahren. Und das ist nicht uninteressant, weil der türkische Präsident Erdogan gerade heute seine Truppen ins benachbarte Syrien einmarschieren lässt. Dort sollen sie die Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat aus der Grenzstadt Jarablus vertreiben. Die USA und Russland unterstützen die Pläne. Thomas Burmann berichtet.
Die syrische Grenzstadt Jarablus liegt direkt an der türkischen Grenze. Mit dem Fernglas kann man erkennen, wie die Flagge der IS-Terrormiliz über der Stadt weht. Jetzt aber stehen Rauchsäulen über Jarablus. Türkische Fernsehsender berichten, dass derzeit 5000 Kämpfer der Freien Syrischen Armee auf Jarablus zumarschieren. Sie wollen die IS-Terrormiliz aus der Stadt vertreiben. 2000 dieser Kämpfer der Freien Syrischen Armee waren heute früh noch in der Türkei. Sie haben sich dort gesammelt und sind dann unter dem Schutz der türkischen Armee über die Grenze nach Syrien einmarschiert. Einige türkische Panzer sind ebenfalls über die Grenze auf syrisches Territorium gefahren. Unklar ist, wie weit sie mit in Richtung Jarablus vorrücken werden. US-Vizepräsident Joe Biden hat heute in Ankara Ministerpräsident Yildirim und Staatspräsident Erdogan getroffen. In seiner öffentlichen Erklärung ging Biden nicht direkt auf diese Militäroperation von heute ein, aber er sagte:
Today the Prime Minister and I spoke about the progress.
Ich habe mit Premierminister Yildirim über die Fortschritte im Kampf gegen IS gesprochen. Ich habe ihm gedankt, wie schnell die Türkei nach dem gescheiterten Putsch die Operationen gegen die IS-Terroristen fortgesetzt hat. Das ist ein wichtiges Zeichen über unsere unerschütterliche gemeinsame Verpflichtung, die IS-Terrormiliz als Übel der Welt zu zerstören. Die heute begonnene Operation passt in diese Strategie, ist also mit den USA und mit der Anti-IS-Koalition abgesprochen. Joe Biden blendete in seinem öffentlichen Statement allerdings aus, dass die Türkei mit ihrem Vorstoß noch ganz andere Ziele verfolgt, die den Zielen der USA entgegenlaufen. Die Türkei richtet ihre Operation nämlich nicht nur gegen die IS-Terrormiliz, sondern auch gegen die Kämpfer der syrischen Kurden. Für die USA sind diese kurdischen Kämpfer wichtige Verbündete, denn sie bekämpfen die IS-Terrormiliz. Sie gelten quasi als Bodentruppen des Westens im Kampf gegen IS. Für die Türkei aber sind die kurdischen Kämpfer Terroristen, nichts weiter als der syrische Ableger der PKK. Die Türkei will verhindern, dass die syrischen Kurden noch mehr Land gewinnen. Außenminister Çavuşoğlu erinnerte heute an einen Kompromiss, den die Türkei mit den USA im Streit um die Rolle der kurdischen Kämpfer vor kurzem getroffen hatte. Die kurdischen Kämpfer müssen sich unverzüglich ans Ostufer des Euphratflusses zurückziehen. Das haben uns die USA zugesagt, so ist es vereinbart. Tritt das nicht ein, werden wir das Nötige unternehmen, um es zu bewirken. Im Klartext, notfalls wird die türkische Armee auf die Kämpfer der syrischen Kurden schießen, also auf die Verbündeten der USA.
In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Bewaffnete die American University angegriffen. An der Hochschule waren Explosionen und Schüsse zu hören. Jürgen Webermann.
Die Lage an der amerikanischen Universität in Kabul ist unübersichtlich. Offenbar hatten sich mehrere Angreifer gegen 19 Uhr Ortszeit Zutritt zum Gelände verschafft. Augenzeugen zufolge gab es Explosionen und Gewehrfeuer. Mehreren Studenten gelang es rechtzeitig zu fliehen. Die Universität wird von Sicherheitsleuten bewacht und ist von einer hohen Mauer umgeben. Polizei- und Armeeeinheiten haben den Campus inzwischen abgeriegelt. Auch Spezialeinheiten sollen im Einsatz sein. Offiziellen Angaben zufolge befinden sich noch Dutzende Studenten und Lehrer auf dem Gelände. Die amerikanische Universität ist unter anderem wegen ihrer Abendkurse sehr beliebt und rege besucht. Unklar ist noch, wer hinter dem Angriff steckt und wie die Angreifer auf das Gelände gelangt sind.
Die baltischen Staaten, die haben sich ja vor 12 Jahren entschlossen, in NATO und EU einzutreten. Und damit war dann die Wende vom sowjetisch unterdrückten Satelliten zu unabhängigen Staaten geschafft. Doch die Angst ist geblieben und die Angst vor russischen Versuchen, ihre innere Stabilität zu untergraben, die ist auch in der Ukraine zu besichtigen. Die feiert zwar heute ihre 25 Jahre Unabhängigkeit von Moskau, aber das ist eher eine trotzige Behauptung, denn eine wirkliche Tatsache.
Die Ukraine feiert ihren Jahrestag mit einer pompösen Militärparade. Fast 4000 Soldaten, Panzer und Artilleriefahrzeuge werden präsentiert. Der 8-spurige Boulevard Kreschatyk ist abgesperrt. Menschen winken mit blau-gelben Ukraine-Fahnen. Verteidigungsminister Stepan Poltorak, selbst Armeegeneral, fährt in Uniform auf einem Militärfahrzeug vorbei und salutiert den Soldaten. Auf dem Maidan Nezalezhnosti, dem zentralen Unabhängigkeitsplatz, steigt er ab und läuft im Stechschritt auf eine große Bühne zu. Dort wartet bereits der ukrainische Präsident.
Ukraine, Petro Poroschenko.
In seiner Rede macht der ukrainische Präsident keinen Hehl daraus, was aus seiner Sicht die Entwicklung des Landes behindert. Poroschenko bezeichnet Russland immer wieder als Aggressor. Das Assoziierungsabkommen mit der EU funktioniert bereits und kompensiert langsam die kolossalen Verluste, die der Krieg und die wirtschaftliche Aggression Russlands verursacht haben. Moskau versucht uns zu unterdrücken, sowohl mit dem Sperren seines Marktes als auch mit der Blockade unseres Warentransports in andere ehemalige Sowjetländer. Trotz dieser Probleme ist es uns gelungen, unsere Wirtschaft zu stabilisieren und Wachstum zu erreichen. Die Unabhängigkeit hat uns Demokratie und Freiheit, Menschenwürde und eine nationale Einheit gegeben. Sie hat uns gelehrt, uns zu verteidigen, und sie hat uns die europäische Perspektive eröffnet. Neben Poroschenko steht ein Ehrengast, der Moskau auch als Bedrohung sieht. Der polnische Präsident Andrzej Duda. Die Feierlichkeiten werden überschattet von zwei immer noch ungelösten Konflikten. Seit März 2014 ist die Halbinsel Krim von Russland besetzt und annektiert. Teile der ostukrainischen Provinzen Donetsk und Lugansk werden von prorussischen Separatistenführern verwaltet. Auch die wirtschaftliche Situation in der Ukraine ist noch nicht zufriedenstellend. Nach Jahren der Rezession erholt sich die Wirtschaft immerhin langsam, dennoch sind Korruption und Armut weit verbreitet. Der Durchschnittslohn liegt bei umgerechnet etwa 200 Euro pro Monat.
25 Jahre Unabhängigkeit in der Ukraine, Oliver Schosch berichtete. Walter Scheel ist tot. Der gebürtige Solinger Scheel war von 1974 bis 1979 Bundespräsident. Er wurde 97 Jahre alt. Rebecca Lühr erinnert nun an den beliebten Politiker, der nicht nur durch politisches, sondern auch durch musikalisches Talent auffiel.
Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vor.
Offen, optimistisch, lebensfroh. Als der singende Bundespräsident ist Walter Scheel den meisten Deutschen in Erinnerung. Kein Wunder, mit dem Lied »Hoch auf dem gelben Wagen«, 1973 für die Aktion Sorgenkind eingesungen, hielt sich Scheel wochenlang in den deutschen Charts. Bundespräsident war er da aber noch nicht.
Einmal sogar ist es irrtümlich, so habe ich angenommen, bei amtlichen Besuchen im Ausland als Nationalhymne sogar gespielt worden.
1919 wurde Walter Scheel in Solingen in Nordrhein-Westfalen geboren, als Sohn eines Stellmachers. Er machte das Abitur, dann eine Bankenlehre. Mit seinem Beitritt zur FDP begann nach dem Krieg seine politische Karriere, die ihn 1953 in den Bundestag führte. 20 Jahre lang war Scheel Abgeordneter in Bonn, zeitweise Vize-Bundestagspräsident und auch FDP-Parteichef. Unter Kanzler Adenauer wurde Scheel der erste Entwicklungsminister Deutschlands. Nach der Bundestagswahl 1969 kämpfte er, trotz hauchdünner Mehrheit, für die erste sozialliberale Koalition. Er wurde Vizekanzler von Willy Brandt und Außenminister. Für ihn die bewegendste und vielleicht auch schwierigste Zeit, wie er Jahre später erzählte.
Es war die Zeit, wo wir die Verträge mit unseren östlichen Nachbarn zu schließen hatten, um nach der Integration in den Westen und nach der Freundschaft, die sich mit unseren westlichen Nachbarn schon ergeben hatte, dann die Normalisierung mit den mitteleuropäischen Ländern und den osteuropäischen Ländern zu versuchen.
Der Rücktritt Willy Brandts bedeutete für Scheel ein paar Tage lang die Regierungsgeschäfte führen. Am Tag, bevor Helmut Schmidt dann das Steuer in Bonn übernahm, wurde Scheel zum Bundespräsidenten gewählt. Denkbar knapp gewann Scheel gegen seinen Gegenkandidaten, den CDU-Politiker Richard von Weizsäcker. Mit Scheel und dessen zweiter Frau Mildred zog ein neuer Stil ein in die Villa Hammerschmidt, dem Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten. Prachtvolle Empfänge mit Frack gab es jetzt öfter. Doch in seine Amtszeit fiel auch der sogenannte Deutsche Herbst 1977.
Heute Morgen, wenige Stunden nach der guten Nachricht von der Rettung der Geiseln, haben wir erfahren, dass 4 Häftlinge in Stammheim Selbstmord begangen oder zu begehen versucht haben. In die befreiende Nachricht von der Rettung der Geiseln von Mogadischu mischt sich auch die Sorge um die fortdauernde Gefangenschaft von Hans-Martin Schleyer.
Für eine zweite Amtszeit trat Scheel nicht an. Seit Ende der 70er Jahre war der vierfache Vater im Ruhestand. Mit seiner dritten Frau Barbara zog der Ehrenvorsitzende der FDP 2009 von Berlin nach Bad Grotzingen bei Freiburg und lebte in seinen letzten Lebensjahren demenzkrank in einem Pflegeheim.
Die Hamburger trauern um einen ihrer früheren ersten Bürgermeister. Im Alter von 75 Jahren ist Henning Foscherau gestorben. Fast 10 Jahre lang lenkte Foscherau als Bürgermeister die Geschicke Hamburgs. Auch bundespolitisch war er aktiv. Christine Jansen erinnert an ihn.
Henning Foscherau hat seine Heimatstadt Hamburg fast ein Jahrzehnt lang geprägt. Der konservative Sozialdemokrat bezeichnete sich als geborenen Sozi. Der Großvater war Hafenarbeiter. Vater und Onkel spielten am Hamburger Ohnsorgtheater. Henning Foscherau wird 1988 das erste Mal Hamburger Bürgermeister, also Ministerpräsident des Stadtstaates. Er regierte mit der FDP mit absoluter Mehrheit und mit der kleinen Hamburger Stadtpartei. 1997 tritt Foscherau noch am Wahlabend zurück, weil er keine Koalition mit den Grünen eingehen will. Er ist enttäuscht.
Da meine Schmerzgrenze unterschritten ist, werde ich nicht erneut für das Amt des ersten Bürgermeisters kandidieren. Meiner Heimatstadt Hamburg wünsche ich Glück. Sie wird es brauchen.
Vorher viele wirtschaftspolitische Entscheidungen, die Hamburg geprägt haben. Wie Flughafenausbau, Airbus-Ansiedlung und die Vision eines ganz neuen Stadtteils, der Hafencity, direkt an der Elbe.
Im Übrigen bin ich sehr stolz auf meine, wie ich finde, bahnbrechenden Zukunftsleistungen für die Stadt.
Bescheiden war Foscherau hörbar nicht. Auch unbequem für seine Partei, manchmal anstrengend, vor allem für den linken Flügel. Foscherau verstand sich als Enkel Helmut Schmidts, mit dem ihn eine jahrzehntelange Freundschaft verband. Außenminister Frank-Walter Steinmeier würdigte heute, dass Foscherau die Chancen aus dem Fall des Eisernen Vorhangs sofort erkannte und für Hamburg zu nutzen wusste. Foscherau am 13. August 1941, also auf den Tag 20 Jahre vor dem Mauerbau geboren, begeisterte sich 1989 für den Fall der Mauer.
Und dann das? Oh Gott! Eine Sensation! Und ich wollte sofort dabei sein.
Diese Mischung aus vollkommenem Ernst in seiner Politik und dem Humor, der Begeisterungsfähigkeit, kennzeichnen Henning Foscherau. Auch der jetzige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz schätzte seinen Rat.
Er war humorvoll, sehr, sehr ernsthaft. Er hat das Amt mit großer, großer Disziplin ausgefüllt. Und deshalb gibt es auch ganz viele, die jetzt um ihn trauern. Er wird deshalb uns und auch mir fehlen.
Bundeswirtschaftsminister und SPD-Parteichef Sigmar Gabriel sagte, die gesamte Sozialdemokratie trauere heute um Henning Foscherau, der Hamburgs Wohlstand und Modernität entscheidend geprägt habe. Henning Foscherau ist in der vergangenen Nacht, kurz nach seinem 75. Geburtstag, an den Folgen eines Hirntumors in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben.
Christine Jansen zum Tode von Henning Foscherau. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio war Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.